Unser Heil kommt von den Juden. Und dann gibt es die Ergänzung noch. Unser Heil ist der Juden Jesus. Und genau, ne, ich merke gerade, mein Computer ist auch weit von mir weg. Aber das kriegen wir hin. Bevor wir anfangen, möchte ich noch beten. Danke, Jesus Christus, dass du dich auf so unterschiedliche Art und Weise offenbarst. Und danke, dass wir dir begegnen können, dass wir von dir lernen können, dass wir in der Geschichte sehen können, was du mit dem einen oder anderen auch in der Vergangenheit Gutes bewirkt hast und getan hast. Danke dir für dein Wort und danke dir für das, was wir dort entdecken können. So bitten wir um deinen Segen für den Abend. Amen.
Amen.
Ja, wir tauchen ein in eine Geschichte, die ganz besonders ist im Neuen Testament, weil sie ist unwahrscheinlich lang, ausführlich beschrieben. Oft fehlen uns Angaben bei Geschichten. Das sind nur so kurze Spots auf irgendein Ereignis, in dem Jesus etwas gewirkt hat oder bewirkt hat, wo er kurz mit Leuten geredet hat. Und hier haben wir es in Johannes 4 mit einer ganz langen Begebenheit zu tun. Das sind die Verse 1 bis 44. Das lesen wir alles zusammen und dann ist der Abend rum. Nein, da sind wir drin im Einstieg. Ich habe ein bisschen rausgekürzt. Und so. Ich hoffe, dass es lesbar ist.
Alle?
Es ist so, dass ich am Anfang noch die Texte hier reinkopiert habe. Danach habe ich gedacht, viele haben ja Bibel mit oder Handy mit, wo eine Bibel drauf ist. Dann lesen wir das und ich habe dann nur noch die Bibelstellen hier vorne. Also insofern, keiner hat seine Bibel umsonst mitgebracht. Wir werden sie später nutzen. Jetzt am Anfang noch den Text. Wer von euch kann das mal laut vorlesen? Dann muss ich mich nicht umdrehen.
Den Pharisäern war zu Ohren gekommen, dass Jesus noch mehr Nachfolger gewann und taufte als Johannes, obwohl er nicht einmal selbst taufte, sondern nur seine Jünger. Als Jesus das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Sein Weg führte ihn auch durch Samarien, unter anderem nach Sychar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hat. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht. Denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau.
Danke. Und wir springen ein paar Verse weiter. Wer mag lesen? Okay.
Jesus entgegnete, geh und ruf deinen Mann. Dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus, verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaub mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, wer der ist, den ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten, denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden.
Vielen Dank. Und das sind die letzten Verse aus dieser Geschichte. Wer mag da lesen? Okay, danke.
Der Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter. Auf Griechisch nennt man ihn auch den Christus. Wenn dieser kommt, wird er uns das alles erklären. Da sagte Jesus, du sprichst mit ihm, Sicher glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben, und er blieb noch 2 Tage. So konnten ihn alle hören, und daraufhin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt.
Vielen Dank. Dieses Aufeinandertreffen ist an einem besonderen und symbolträchtigen Ort. Wir haben es hier zu tun mit Sychar. Diese Ortschaft ist relativ unbekannt. Also außerbiblische Quellen lassen sich an der nicht finden. Wir finden auch im Alten Testament den Namen nicht. Aber wahrscheinlich war es direkt in der Nähe von Sychar. Und dieser Name ist uns geläufig und bekannt. Ich gehe dann später noch ein bisschen drauf ein. Das Gespräch mit der Frau ist aus mehreren Gründen ein besonders herausragendes Gespräch. Es ist so, Gott offenbart sich in Geschichte. Jesus offenbart sich in seinem Tun. Und wir können in seinem Verhalten schon viel lernen. Er verstößt im Prinzip gegen 3 ungeschriebene Gesetze seiner Zeit. Und das ist richtig gut. Also er spricht mit der Dame, die Samariterin ist. Man sprach als frommer Jude nicht mit Samaritern und man hatte mit Samariern eigentlich auch nicht viel zu tun. Es war schon sehr spektakulär, dass Jesus auf dem Weg vom Süden in den Norden durch Samarien durchgelaufen ist. Viele fromme Juden reisten um Samarien herum. Der Grund ist wahrscheinlich einigen geläufig, aber es geht zurück, Jahr 724, war die assyrische Zeit, in der die Leute weggeführt wurden. Es lebten noch einige Israeliten dort. Und es wurden zahlreiche Menschen aus dem syrischen, mesopotamischen Raum dort angesiedelt, die dann auf die Reste der israelischen Bevölkerung in dieser Gegend trafen. In 2. Könige 17, Vers 24 bis 41, lesen wir jetzt nicht, nur so für den Hinterkopf, falls jemand sich Notizen macht, da wird uns berichtet, dass Gott Löwen in diese Gegend schickte, die dafür sorgten, dass es einige Opfer gab. Und der assyrische König machte sich Gedanken und ihm fiel auf, es könnte die Strafe dafür sein, dass wir den König der Juden, den König des Landes, nicht mehr verehren in der Gegend. Und dann hat er geschaut unter seinen vielen Gefangenen, ob er da einen Priester hat, den er auch wieder zurückschicken kann. Und er hat einen Priester zurückgeschickt nach Samarien. Dieser traf auf diese Mischbevölkerung mit ganz unterschiedlichen religiösen Anteilen, aber ganz, ganz wenig jüdischer Überzeugung und hat versucht, für den Gott der Bibel, für Gott zu werben. Die Menschen, die dort leben, waren dafür aufgeschlossen. Allerdings nur teilweise. Also wir haben gesagt, ey, wir haben etliche Götter am Start und es ist gut, mit denen kennen wir uns gut aus, mit denen leben wir schon ganz lange. Da haben wir auch unsere Figuren, die wir irgendwo hinstellen können und schnitzen können und machen können. Wir nehmen den Gott der Bibel auch noch dazu. Und von dem haben wir kein Bild. Also verehren wir ihn doch mal an einem besonderen Ort. Es gab rund um Sichem den Berg Gerizim und dort hat man dann einen Tempel auch zu Ehren dieses Gottes gebaut. Und hat dort Gott verehrt. Das war in Anlehnung daran, dass man dachte, dass dort schon mal in der Vergangenheit von Josua im Auftrag Moses ein Altar errichtet worden wäre. Das war im 5. Buch 27, Vers 4 und Josua 8, Vers 30. Allerdings ist es der gegenüberliegende Berg gewesen, wo der Altar errichtet wurde. Aber das ist egal. Gerizim, dort hatten die ihr Heiligtum und haben dort Gott verehrt. Der Tempel ist 126 vor Christus zerstört worden, man hat aber trotzdem dort weiter den Gott, wie man dachte, der Bibel verehrt. So von der Offenbarung, ich werde es nachher noch mal ein bisschen ausführlicher bringen, Gott offenbart sich in die Geschichte Israels hinein und Gott hat seinem Volk schon viel mit auf den Weg gegeben und in Samarien hat man davon auch einiges übernommen. Das heißt, die 5 Bücher Mose galten als heilige Schrift, aber die weiteren Offenbarungen Gottes, die Prophetenschriften, die Weisheitsliteratur, die hat man abgelehnt als nicht zu Gott passend. Man war im Prinzip von der Offenbarung Gottes abgehängt und hat dann sein eigenes Süppchen gekocht, und dadurch war man den Juden, den gläubigen Juden, die nur an Jahwe glaubten, für die war man treu. Und deshalb ist es erstaunlich, dass Jesus mit einer Samariterin spricht, und die Samariterin sagt auch zu Jesus, Jesus, hilf mir weiter, ich kapiere es nicht. Du bist ein frommer Jude, ich bin eine Samariterin, warum sprichst du mit mir? Und Jesus spricht weiter mit ihr, und es ist auch erstaunlich, er spricht mit einer Frau. Jetzt haben wir heute eine gute Frauenquote, die war über 50%. Damals für einen Lehrer war es verpönt, mit einer Frau zu reden, und schon erst recht in der Öffentlichkeit. Machte man das nicht. Es gab da einfach so einen Bildungsunterschied, und das gehörte sich nicht. Und Jesus zeigt, Frauen sind mir so wichtig wie Männer, und wenn hier eine Frau kommt, dann rede ich mit der Frau und zeige ihr, dass ich sie liebe und dass ich sie wertschätze. Und dann der dritte Verstoß ist noch, er kennt ihre Hintergrundgeschichte. Das war also jetzt nicht die Vorzeigelady der Stadt, die vielleicht noch so ein bisschen fromme Elite war von Samarien, sondern sie war Ehebrecherin. Und Jesus wusste das und sagte auch, ich weiß Bescheid, was mit dir los ist. Und die Frau ist ja komplett durcheinander, freudig geschockt, dass Jesus ihr mit Liebe und Wertschätzung begegnet. Und ich habe gesagt, Gott offenbart sich in Geschichte. Jesus offenbart sich in seiner Handlung, und er zeigt, erstens, du Mensch, bist es mir wert, und zweitens auch, mit deiner Sünde, ich sehe dich als Menschen und nehme dich als Menschen an. Das heißt, wir lernen hier schon einiges über die Liebe Jesu, und wir lernen in dem Gespräch noch ein bisschen mehr. Das Heil kommt von den Juden, das hat ja auch jeder vorher ganz, nicht ganz groß, aber ganz hoch gespielt. Und er weist hier in Vers 21 und Vers 23 schon hin, es wird eine Zeit kommen, es wird, Jesus antwortete, glaub mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Das heißt, hier ist schon ein Ausblick auf die Zukunft gegeben, und dass das Heilshandeln Gottes nicht abgeschlossen ist. Es gab über Jahrhunderte keine Offenbarung Gottes, und jetzt gibt es wieder Offenbarung Gottes. Das Heilshandeln Gottes ist nicht abgeschlossen, sondern es geht weiter. Und dann haben wir den Titel unseres Abends in Vers 22. Ihr wisst ja nicht einmal, wer der ist, den ihr anbetet. Das ist eine interessante Information, weil sich die Samariter von der ganzen Offenbarung Gottes abgekoppelt hatten. Die hatten keine Ahnung mehr. Die wussten noch, was da steht in den Schriften. Das fanden die wahrscheinlich brauchbar gut. Aber es ging nicht weiter. Sie wussten gar nicht, wen sie da anbeten. Wir aber wissen, zu wem wir beten, denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Und das ist das Besondere, dass Gott sich in diesem Fenster der Juden, in dem Fenster Israel, den Menschen offenbart. Die Stadt Sichem, also Sichem wahrscheinlich ein Vorort von Sichem gewesen, wobei Sichem zu der Zeit auch zerstört war. Das heißt, es gab dann diese Ansiedlung noch im Raum Sichem. Das war ein Ort, an dem an dem Gott sich in wichtigen Momenten offenbart hat. Wir haben Abraham, der damals noch Abraham hieß, der dort seine erste Wohnstätte hatte. Wir lesen hier 1. Mose 12, Vers 6 und 7. Als sie schließlich dort ankamen, durchzogen sie das Land, das damals von den Kanaanitern bewohnt wurde. Bei Sichem ließen sie sich nieder, in der Nähe der Eiche von More. An dieser Stätte zeigte der Herr sich Abraham und versprach ihm, ich werde dieses Land dein Nachkommen geben. Abraham schichtete Steine auf als Altar für den Herrn, dort, wo Gott ihm erschienen war. Da spielt es eine Rolle. Später bei Jakob, er ist auf der Flucht vor Esau, kommt jetzt wieder zurück, hat sich mit seinem Bruder versöhnt und kauft sich ein Grundstück in Sichem. Und Josef, der wurde von seinen Brüdern verkauft, als er seine Brüder bei Sichem besuchte. Und später, als das Volk Israel aus der Gefangenschaft zurückgekehrt ist nach Kanaan, wurde Josef in Sichem beigesetzt. Dann haben wir noch einen besonderen Punkt in Josua 24, der sogenannte Bundesschluss. Das heißt, man war als Volk Israel nach Kanaan gekommen, hatte das eingenommen, hatte sich sortiert, wo man so hingehörte, hatte sich entsprechende Behausungen zugelegt. Und jetzt kam Josua und holte die zusammen. Macht das jemand laut lesen? Josua 24, 13 bis 18.
Ich gab euch ein Land, das ihr nicht mehr urbar machen musstet, und Städte, die ihr nicht erbaut habt. Ihr esst die Früchte von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Josua fuhr fort, deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn, dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat und in Ägypten verehrt haben. Dient allein dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen den Herrn dienen.
Vielen Dank. Der letzte Satz ist sicherlich einigen geläufig, manche haben das auch zu Hause hängen. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Und das ganze Volk Israel hat entschieden, wir wollen dem Herrn dienen. Das heißt, wir haben hier die Verständigung aller, die aus Ägypten ausgewandert sind, die das Land eingenommen hatten, dass sie sich zu diesem Bund bekennen und zu Gott bekennen. Da antwortete das Volk, niemals wollen wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, war es, der unsere Väter aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er hat große Wunder vor den Augen unseres Volkes vollbracht. Er hat uns auf dem ganzen Weg beschützt, als wir die Gebiete vieler Völker durchqueren mussten. Der Herr war es, der die Amoriter und alle anderen Völker vertrieben hat, die hier früher gelebt haben. Auch wir wollen ihm dienen. Der Herr ist unser Gott. Also hier haben wir dieses Bekenntnis und eine große Frage taucht auf. Das Heil kommt von den Juden, aber was ist mit Heil gemeint? Und mir gefällt Psalm 103, Vers 1 bis 3 mit dem Schwerpunkt auf Vers 3 sehr gut. Dort heißt es, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Dieser Heilsbegriff, der ist ein besonders weiter Begriff. Wir sehen es hier in Vers 3. Er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten oder von allen Gebrechen, ist es bei Luther übersetzt. Es erinnert uns so ein bisschen an die Freunde, die ihren gelähmten Freund zu Jesus gebracht haben und lassen ihn durchs Dach runter und warten darauf, dass Jesus ihn heilt. Und das Erste, was Jesus tut, ist, dass er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen sagen, ja, aber der ist doch nicht hergekommen, seine Sünden vergeben zu bekommen. Doch, das ist das Zentrale, um heil zu werden. Aber dann sagt Jesus auch, schau mal, auch dein körperliches Gebrechen ist mir wichtig. Und deshalb steh auf, nimm dein Bett, also deine Trage, dein Tuch, wo immer du drauf gelegen hast, und geh nach Hause. Und das bildet sich so in diesem Heilsbegriff ab. Im Hebräischen haben wir Yeshua dafür. Es wird auch Shalom teilweise dafür eingesetzt. Wir haben die Rettung von Sünde und physischen Gefahren. Die Heilung, Wiederherstellung von Körper und Geist. Dieser Begriff Shalom, der meint so viel mehr als Frieden. Also wir sagen ja manchmal so, hey, peace, lass uns wieder rein sein, vertragen, lass uns die Hände schütteln. Gut ist, aber dieser Shalom-Begriff ist so viel mehr. An heil werden, in Beziehungen, aber auch im persönlichen Leben, im Bereich der Gedanken, im Bereich der Taten, wie auch immer, Unversehrtheit, Vollkommenheit, all das steckt da drin. Und das ewige Leben, die endgültige Gemeinschaft mit Gott. Wobei man dazu sagen muss, dass das ewige Leben in den Darstellungen des Alten Testaments, im Alten Bund, nicht so stark betont ist, wie wir es im Neuen Bund, im Neuen Testament finden. Also wir haben in Daniel 1, ist das meine ich, oder Daniel 2, haben wir einen Hinweis, ich schaue kurz prüfen zu meinem Vater, Daniel 2, Hinweis auf dieses ewige Leben, aber sonst nur an wenigen Stellen.
12.
Ja, siehst du, auf die 1 und die 2 auch. Das ist gut. Ja. Ja, das ist das Heil. Und es gibt seit dem 19. Jahrhundert einen Begriff, der für die Geschichte Israels steht, nämlich verbindet das Wort Heil und Geschichte, die Heilsgeschichte. Und da will ich auf so ein paar Stationen eingehen, in denen Gott sich gezeigt hat. Heilsgeschichte, die Geschichte Gottes mit uns Menschen, die Geschichte Gottes mit seinem Volk, durch die wir vieles lernen können. Es gibt viel mehr Punkte und Aspekte, die man anführen könnte, als ich aufgelistet habe. Aber es gibt ja auch noch ein Ende des Abends irgendwann. Insofern, der erste Punkt, ganz am Anfang, im ersten Buch Mose, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Eine wahnsinnige Aussage, denn das Erste, was uns mitgeteilt wird, Gott ist real. Er ist da. Und wenn wir uns dann die Schöpfungsgeschichte anschauen, dann sehen wir diese Macht, die Himmel und Erde geschaffen hat. Ich habe es in der Predigt schon mal gepackt. Früher habe ich, als ich mit Joel noch Spaziergänge machen konnte, abends, dann haben wir uns ab und zu auf eine Liege gelegt und haben in den Sternenhimmel geschaut. Und wer da die Möglichkeit hat, jetzt im Sommer ist es ja warm genug für sowas, und einen dunklen Ort findet, wo nicht zu viel Licht die ganzen Sterne eigentlich wegnimmt, zu sehen, wie viel da ist, diese unendliche Weite des Universums, die wir mit unserem Kopf überhaupt kein bisschen kapieren können oder einsortieren können. Und dann wird uns wie mit einem Paukenschlag ganz am Anfang des Alten Testaments, ganz am Anfang der Bibel schon gesagt, der Gott, an den wir glauben, der ist noch mal größer. Das heißt, du kannst schon nicht verstehen, wie groß das Universum ist, dass sich immer weiter ausdehnt und weißt ja gar nicht, wie es weitergeht. Gott ist größer. Gott ist mächtiger. Gott ist stärker. Und für mich ist das so ein Impuls, wo ich sage, wow, das führt mich in Anbetung an, in Gottesfurcht, in einen tiefen Respekt vor Gott. Und dann in dieser ganzen Schöpfungsgeschichte noch etwas für die Völker drumherum, die das lesen, nämlich Gott schuf erst das Licht und später schuf er Sonne und Mond. Das ist so ein ganz interessanter kleiner Seitenhieb, denn viele haben Sonne und Mond als Gottheiten verehrt. Und die Bibel sagt ganz klar, schaut mal, unser Gott ist hier. Also mein Arm ist viel zu kurz, um es zu zeigen. Irgendwann hat er auch mal Zeit gehabt, um Sonne und Mond zu schaffen. Aber das kam ein bisschen später. Fürs Licht braucht er die erstmal nicht. Und zeigt praktisch, die Götter, die ihr verehrt, die sind so viel kleiner als der Gott, an dem wir glauben. Das ist der Anfang. Und da wird uns schon einiges mitgeteilt über Gott und wie wir ihn sehen können. Und auch ganz interessant für mich ist dieses Unbegreifliche. Also immer staunen, reden, aber nicht als Gelehrter, so und so ist Gott exakt, sondern als Zeuge. Schau mal, ich habe Gott so und so erlebt. Und wir erleben dann die Berichte in der Bibel als Zeugenaussagen, was Menschen mit Gott erlebt haben. Denn allein wenn ich sage, Gott ist groß, da hat jeder von uns ein Groß im Kopf. Aber Gott ist größer als unser größtes Groß, das wir denken können. Wir haben, Entschuldigung, ich habe Abraham übersprungen. Abraham, dann vielleicht können wir den Text gemeinsam lesen. 1. Mose 12, Verse 1 bis 3 und später dann noch 1. Mose 17, Verse 1 bis 8.
Abraham, verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen sein wirst. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich versuchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden.
Vielen Dank. Was wir hier haben ist, auch wenn unser Titel ist, unser Heil kommt von den Juden. Das Heil kommt von Gott. Und es gilt den Juden und er offenbart sich den Juden. Und wir haben hier diese mächtige Zusage, ich will dich segnen, ich will dich beschenken mit allen geistlichen Segen. Und du sollst ein Segen sein. Das heißt, wir haben in dieser Berufung des Abrahams, sehen wir schon auch, wie die Bewegung ist. Gott beschenkt uns nicht, dass wir sagen, wow, was bin ich für ein toller Kerl und ich fühle mich so gut jetzt, sondern Gott beschenkt uns und wir haben damit den Auftrag, das Geschenkte weiterzugeben. Es gibt so, Paul Watzlawick hat das mal geschrieben, Anleitung zum Unglücklichsein. Und da beschreibt er es, wenn man es eilig hat, sollte man keinen aus einer Parklücke oder so rauslassen. Denn Leute, die was Gutes erlebt haben, die lassen bei nächster Gelegenheit auch jemanden aus der Parklücke raus oder aus einer Einfahrt raus. Weil das Gute, das ich erlebe, das gebe ich auch gerne weiter. Und das ist hier ein zentraler Punkt und im Abraham auch schon am Anfang gesetzt. Du wirst von mir gesegnet. Punkt. Und ich will dich weiter segnen. Und ich will, dass du den Segen an andere weitergibst, zum Segen für andere wirst. 1. Mose 17, Vers 1 bis 8.
Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte, ich bin der allmächtige Gott, du sollst vorbildlich und in enger Beziehung zu mir leben. Ich will einen Bund mit dir schließen und deine Nachkommen sehr zahlreich machen. Abraham warf sich zu Boden und sagte, da sagte Gott zu ihm, siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst der Stammvater vieler Völker sein. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern dein Name soll Abraham sein. Denn ich habe dich dazu bestimmt, Stammvater vieler Völker zu sein. Ich mache dich über alle Maßen fruchtbar. Ganze Völker werden aus dir hervorgehen und Könige von dir abstammen. Ich schließe meinen Bund mit dir und mit den Generationen nach dir. Dieser Bund besteht für immer. So werde ich dein Gott sein und der Gott deiner Nachkommen. Dir und deinen Nachkommen werde ich das Land geben, in dem du als Fremder lebst. Das ganze Land Kanaan soll für immer ihr Erbbesitz sein und ich will ihr Gott sein.
Vielen Dank. Wir stellen uns mal vor, wir reißen einen vertrockneten Grashalm aus einem Boden heraus, der so richtig vertrocknet. Und wir pflanzen ihn in einen riesigen Sandkasten. Mitten rein. Und wir sagen zu diesem Grashalm, es wird die Zukunft kommen, da wirst du dich verbreitet haben über den ganzen Sandkasten und alles wird grün sein. Dann wird der Grashalm sagen, ein bisschen verrückt bist du schon. Ähnlich war es mit Abraham. Wir kennen die Geschichte alle. Seine Frau, hochbetagt, kann keine Kinder kriegen. Und Gott kam und sagt zu ihm, und aus dir mache ich ein großes Volk. Und die beiden überlegen, wie soll man das denn hinkriegen? Und lassen sich alle möglichen außerehelichen Ideen einfallen. Und Gott sagt, nee, ich habe da einen ganz anderen Plan. Und du musst dir bewusst machen, du bist in all deinem Tun von mir abhängig. Aber du bist ein Gesegneter. Und deshalb werde ich jetzt das möglich machen, was du dir überhaupt nie hättest vorstellen und erträumen können. Ich mache dich zu einem großen Volk. Und es wird weitergehen. Was auch schön ist, erstens, der Bund geht von Gott aus, das habe ich schon gesagt. Gott ist derjenige, der wirkt. Und es ist von einem ewigen Bund die Rede, nie enden, unwiderruflich. Es geht immer weiter. Gott ist der Schenkende, genau, das habe ich vorher schon. Der Bund geht immer weiter, auch wenn Gott in der Geschichte straft. lässt er sein Volk nie fallen, sondern es gibt immer nach dieser Zeit des Tiefpunktes auch eine Zeit wieder, in der es hochgeht und ja, dieses Volk Israel sich wieder auf Gott besinnt und entsprechend auch lebt und gesegnet ist. Es gibt ein Ereignis, das mir unwahrscheinlich gut gefällt. Das ist 3. Mose 26. 26, Entschuldigung, 3. Mose. Nee, ist nicht 26, Entschuldigung, das ist das nächste. Achso, 2. Mose, genau. 2. Mose 3, da habe ich mein 3. 2. Mose 3, Vers 13 bis 15 schauen wir uns dann an, aber das ist die Dornbusch-Geschichte. Da haben wir es also zu tun mit einem Mose, der schon seit vielen Jahren Tag ein, Tag aus seine Schafe weidet für seinen Schwiegervater und so weiter. Alles ganz Routine, alles läuft, das Wetter ist in Ordnung. Plötzlich brennt halt dieser Dornbusch und das Sensationelle ist, der verbrennt nicht. Und Mose geht hin und kommt in Gespräch und Gott beauftragt ihn und sagt, du bist es, der mein Volk aus Ägypten holt und befreit. Und Mose sagt, ui, das ist ein bisschen schwierig. Ich bin jetzt nur ein älterer Herr, habe mich mal gut ausgekannt, aber bin jetzt schon 40 Jahre hier außerhalb von Ägypten unterwegs. Wie soll das sein und wer bist du überhaupt? Wer bist du, der du da mit mir sprichst? Und dann offenbart sich Gott in Kapitel 3, Verse 13 bis 15. Ich lese mal vor. Mose entgegnete, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ja, der Herr hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Ah, das war etwas, wo ich früher als Kind, als Jugendlicher überhaupt nichts mit anfangen konnte. Ich durfte ab und zu mit meiner Mutter lernen. Und wenn ich der Fragen gestellt habe, und dann hat die gesagt, was meinst du denn? Ich würde dich doch nicht fragen, wenn ich die Antwort wüsste. Und jetzt sagt Mose zu Gott, wer bist du denn überhaupt? Und Gott antwortet, ich bin, der ich bin. Er sagt mir, okay, es war mir irgendwie klar, dass du der bist, der du bist. Ne? Kannst du ein bisschen konkreter werden, mir ein bisschen mehr Ausführungen geben? Und ich habe es mir später dann so erweitert, ich bin, der ich bin und nicht der, zu dem du mich machst. Also ich bin, der ich bin und nicht der, zu dem du mich machst. So lass dich auf mich ein. Entdecke, geh den Weg mit mir gemeinsam. Ich bin. Und man kann es auch noch ein bisschen anders übersetzen. Ich bin, der ich bin da. Das heißt, Gott ist der, der erfahrbar ist. Gott ist der, zu dem wir in Beziehung treten können. Und das ist das, womit Mose dann zum Volk gehen kann. Unser Gott, der Interesse an uns hat, der uns in Liebe zugewandt ist, der uns Freiheit schenken möchte, in dessen Auftrag dürfen wir jetzt hier ausziehen. Es war dann ein bisschen knifflig, Pharao war jetzt nicht ganz begeistert, aber hat sie dann doch irgendwann gehen lassen und auf dem Weg haben die Israeliten auch viel mit Gott erlebt. Aber das ist so dieser Startpunkt und steht für mich eigentlich dafür, wir ordnen Leute gerne ein in irgendwelche Schubladen. Das ist auch wichtig für uns, dass wir das machen. Aber bei Gott, da sollten wir die Offenheit haben, dass Gott so viel anders ist, dass er so viel mehr Möglichkeiten hat, als wir Fantasie haben. Dass Gott so viel größer ist, als wir es denken können, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und dass wir Entdeckende sind. Bedeutet aber auch, wenn wir von Gott reden, dass wir als Zeugen reden. Und Jesus hat es ja gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und so weiter. Dieses Zeuge sein. Also wirklich dem anderen sagen, du, ich habe das und das mit Gott erlebt. Aber nicht, wenn du dich so und so verhältst, wirst du das und das auch mit Gott erleben. Steht nicht in der Bibel, sondern einfach Zeugnis weitergeben. Wir haben noch andere Stellen. Ich habe nur festgestellt, ich habe noch viele Seiten hier vor mir und werde das jetzt aber so ein bisschen einfangen, dass ich im Thema drin bleibe und nicht mehr alles lese. Wir gehen aber trotzdem mal springen ins Neue Testament und ja, es geht darum, ob Gott sich von seinem Volk Israel abgewandt hat dass quasi der neue Bund der Ersatz ist. Die Juden werden beiseite gewischt und die Christen feiern ihren großen Moment. Und dazu passt Römer 11, Verse 1 bis 5.
Ich bleibe jetzt, will Gott von seinem Volk nichts mehr wissen, davon kann keine Liebe sein. Auch ich bin ja ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Wie könnte Gott sein Volk, das er sich einmal erwählt hat, einfach aufgeben? Oder habt ihr vergessen, was in der Heiligen Schrift berichtet wird? Elia beklagte sich bei Gott über Israel. Ja, alle deine Propheten haben sie ermordet und deine Altäre haben sie niedergerissen. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auf mir im Leben. Und was antwortete Gott damals? Mit dir lasse ich noch 7000 Menschen in Israel am Leben, die nicht vor dem letzten Bal auf die Knie gefallen sind. So war es damals und so ist es auch noch heute. In seiner Barmherzigkeit hat Gott ein halbes Volk aus Israel auserwählt und gerettet.
Okay. Also hier betont Paulus auch nochmal, dass dieser Heilsweg Gottes mit den Juden nicht zu Ende ist, sondern er ist fortgeführt. Und wir werden später noch im Römerbrief dazu ein schönes Bild bekommen, dass das ausdrückt. Ich fand so als Randnotiz nur, in der Vorbereitung habe ich von einem da einen Kommentar gelesen, der meinte, dass irgendwelche Leute gehen davon aus, dass bis zu 20% der Juden Christen geworden sind. In der Anfangszeit, also wenn man sich schon anschaut, wie viele bei der ersten Predigt zum Glauben gekommen sind, und dann sind noch mal etliche zum Glauben gekommen, und dann kamen täglich andere hinzu, auch Pharisäer und Schriftgelehrte und so weiter, die ja selber auch ihren eigenen Jünger-Schülerkreis hatten, an denen sie dann auch den christlichen Glauben weitergeben konnten. Auf welcher Basis jetzt diese Zahl wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls kein ganz kleine Truppe gewesen an Christen, die sich dann, wie das Wort von Jesus weitergegeben haben, sondern eine größere Gruppe. Es gab in der Heilsgeschichte noch mehrere Aspekte. Ich habe mir David noch notiert, aber den streifen wir nur ganz kurz. Seine Berufung wissen wir, er ist der Jüngste von allen, keiner hat ihn auf dem Schirm. Und im Kampf gegen Goliath zeigt Gott, schau mal, was ich von dir haben will, ist die Bereitschaft und die Demut. Das heißt, du bist dir deiner eigenen Schwäche bewusst, aber du weißt, mit Gott kann ich über Mauern springen. Das ist das, was dir Stärke gibt. Ja, das ist auch was, was Paulus später aufgreift, den wir so manchmal denken, boah, der große Missionar, Paulus, strahlender Typ, und der dann sagt, ja, in meiner Schwachheit, das ist das, wofür ich mich rühmen kann, wo ich sagen kann, ey, das habe ich wirklich drauf. Also schwach sein, das kriege ich gut hin. Und das ist aber auch sehr gut, weil Gott meine Schwachheit durch seine Stärke umwandelt und dadurch seinen Weg mit mir geht. Das ist also das, was man schon mal entdecken kann. Und dann haben wir die Propheten. Und da gibt es schon einen Hinweis auf den neuen Bund. Ich lese mal von hier vorne vor, Jeremia 31, Verse 31 bis 34. So spricht der Herr, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Es ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren, keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle vom Kleinsten bis zum Größten werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Und in Hesekiel 36, Vers 25, da finden wir einen schönen Vergleich noch. Mit reinem Wasser bespreche ich euch und wasche so die Schuld von euch ab, die ihr durch euren abscheulichen Götzendienst auf euch geladen habt. Allem, was euch unrein gemacht hat, bereite ich dann ein Ende. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Hier in diesen Versen haben wir schon den Hinweis auf das, was Jesus tun wird. Reines Wasser steht für vollkommene Vergebung, das neue Herz für das neue Leben, das durch Kreuz und Auferstehung Jesu möglich wird und möglich ist. Und er gibt meinen Geist, also er gibt seinen Geist, Hinweis auf den Heiligen Geist. Also hier haben wir diese Bewegung, das Heil kommt von den Juden, unser Heil ist der Jude Jesus, das sich durchzieht durch die Geschichte und die Prophezeiung. Die nächste Folie ist mehr was zum Abfotografieren. Das sind so einige Bibelstellen, in denen im Alten Testament bereits auf Jesus hingewiesen wird. Auf den Geburtsort in Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Gauen Judas, aus dir soll mir hervorgehen, der in Israel Herr sein, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also hier finden wir schon einen Hinweis drauf, denn wir Jesaja einige Stellen, und ich lese nun mal hier unten noch Jesaja 9, Vers 5 bis 6 vor. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede, Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Kennen wir alle von Weihnachten. Da ist es schon ein paar Mal vorgelesen worden. Und es gibt noch Tochter Zion zum Beispiel, da geht es Zacharia 9, Vers 9. Sind also Hinweise, dass dieser Messias, dieser Jesus, an dem wir glauben, aus der Geschichte der Juden herauskommt, aus der Geschichte Israels herauskommt und dazugehört. Ja, es ist unter Christen viel debattiert worden, wie wichtig sind denn Juden und die jüdische Geschichte und das Volk Israel für uns und sind wir jetzt nicht so viel freier und so viel besser, haben wir nicht was kapiert, was die vielleicht gar nicht kapiert haben und wozu brauchen wir die noch? Sollten wir nicht einen sauberen Schnitt machen und sagen, wow, wir haben es erkannt, wir sind die Geretteten, wir sind toll. Und dazu passt dann Römer 11, hatten wir vorhin schon, Vers 16b bis 18. Mag das jemand von euch laut lesen? Ja.
Sind die Wurzeln eines Baumes gut, dann sind es auch die Zweige. Einige Zweige dieses Baumes sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurde ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgebrochen. So lebt ihr von den Wurzeln und Säften des Ebenenbaums. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein. Denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel tragt euch.
Vielen Dank. Hier wird aus dem Obstbau ein Bild genommen oder eine Erfahrung genommen, die hier nochmal ein bisschen umgedreht wird. Normalerweise wird der edle Zweig angedockt, also eine Pflanze wird veredelt. Und hier wird der wilde Zweig angedockt an das edle. Und er erhält dadurch seine Kraft und seine Nahrung. Und das zeigt ganz klar, der Ölbaum, der steht für Israel, für die Juden. Und Gott hat die Heidenchristen, also die Christen aus nichts, die Gläubigen aus nichts jüdischem Hintergrund, die hat er verbunden mit der Wurzel. Aber er hat nicht die Wurzel rausgenommen und ausgetauscht und gesagt, wir machen jetzt eine neue Züchtung. Nee, sondern ihr seid angedockt. Johannes 10, Vers 14 bis 16 kennen wir alle, da geht es um den guten Hirten und die Schafe, die seine Stimme hören und er weist dann darauf hin, dass auch die Schafe, die nicht aus dem Stall kommen, auch seine Stimme hören und kennen. Das heißt auch hier der Hinweis darauf, dass die Heiden dazukommen, aber nicht der Ersatz sind für die anderen. Und unten Epheser 3, Verse 3 bis 6 können wir noch zusammen lesen, falls das jemand zügig findet in seiner Bibel. schreibt also Paulus an die Gemeinden in Kleinasien, nicht nur in Ephesus, sondern in der ganzen Gegend, dass sie es alle mitbekommen. Und wer kann seine Bibel sehen bei dem Licht und laut vorlesen?
Dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz beschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Dass nämlich die Heiligen Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind, in Christus durch das Evangelium.
Danke. Genau. Also auch hier nochmal der Hinweis auf die Verbindung von Christen und Juden. Und als letztes, also ich habe versucht, so einen Bogen zu spannen. Wir kommen aus diesem Gespräch aus Sychar, aus der Nähe von Sichem, dem Ort, wo Gott sich ja den Anfang auch gemacht hat mit seinem Volk, der so bedeutsam ist. Und hier weist Jesus darauf hin, das Heil kommt von den Juden. Und Michael Slammer, der die Titel entworfen hat, hat dann ergänzt, unser Heil ist der Jude Jesus. Ich habe versucht, diesen Bogen zu zeigen vom Alten Testament her. Gott offenbart sich, es ist eine fortschreitende Offenbarung. Die Juden lernen mehr und mehr von Gott, wie Gott ist. Gott offenbart sich in der Geschichte. Und dann haben wir noch hier den Hinweis auf den neuen Bund, dass er wirklich was Neues angefangen hat. Und da habe ich rausgeschrieben, 1. Korinther 11, Vers 25, ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Kennen wir alle aus der Abendmahlsliturgie. Und Hebräer 9, Vers 15, so hat Christus den neuen Bund zwischen Gott und uns Menschen vermittelt. Er starb, damit die Sünden aufgehoben werden, die unter dem alten Bund geschehen sind. Nun können alle, die Gott berufen hat, das von Gott zugesagte unvergängliche Erbe empfangen, das ewige Leben bei Gott. Jesus kündigt bei der Frau, bei der Samariterin schon an, dass was Neues kommen wird, dass wir neu anbeten werden, dass wir nicht mehr an Orte gebunden sind. Es entsteht eine neue Freiheit, wo wir unseren Glauben leben können. Und das ist für mich das Fantastische an unserem Glauben, nämlich, dass wir ihn überall praktizieren können, dass Gott sich uns als Freund und Retter zeigt, als derjenige, der Heil schenkt. Und die Frage an uns ist immer, wie sieht es denn aus? Jesus ruft dieses, folge mir nach. Und dann gehöre ich so zu Leuten, die sagen, jo, mache ich doch, ich folge dir nach. Und ich habe schon mal das Beispiel gepackt vom Skifahren. Da habe ich das schon oft erlebt. Ich durfte schon etlichen Leuten Skifahren beibringen. Und schwierig ist es bei gutem Wetter. Weil bei gutem Wetter fahren die Leute mit viel Abstand und sehen gar nicht mehr genau, was man so macht. Bei schlechtem Wetter, da werden die Leute ängstlicher und fahren viel dichter an einen ran und sehen, was man macht. Und bei diesem Folge mir nach oder Jesus Nachfolger sein, wie auch immer, da sage ich, ich rede jetzt mal nur von mir, so leicht, ja, natürlich, Jesus, ich folge dir. Geh du schon vor, ich habe dich noch im Augenwinkel. Und ich folge dir nach und ich mache so mein eigenes Ziel. Die Frage ist, wie viel Abstand zu Jesus lassen wir uns im Nachfolgen? Wir haben jetzt die Olympiade und die Sieger, die stehen immer oben auf dem Treppchen und da ist die Eins drauf und da weiß man, wow, ganz oben angekommen. Und als Kind habe ich schon gelernt, ja, Jesus soll in deinem Leben auch Platz 1 sein. Und damals habe ich gesagt, ja, toll, da gehört er auch hin. Aber wie viele Aspekte meines Lebens sage ich, Jesus, du kannst dann auch irgendwann mal auf Platz 1. Aber noch besetze ich das. Wenn ich Situationen einschätze, wir haben das bei der Berufung des Mose, wo er sagt, ich kann gar nicht gut reden. Da muss ja auch jemand mit. Wir haben es bei Jeremia, ich bin viel zu jung, um die Aufgaben zu erfüllen. Und sowas. Gott beeindruckt das wenig. Bei Mose war er gnädig, ich habe gesagt, hey, Aaron, komm mit. Aber ansonsten sagt Gott eigentlich, ich will nur deine Bereitschaft und will das dann füllen. Jetzt habe ich mir gerade etwas verloren, zu viel Geschichte im Kopf gehabt. Aber mit der Nummer 1, genau. Und zu sagen, auch so im Leben zu prüfen, auch wo bewerte ich Situationen aus meiner Perspektive und sage, das geht gar nicht. Oder das ist schlecht oder gefährlich und sonst was. Und Gott sagt aber, ich bin doch dabei. Und man sagt ja, Gott, bitte störe jetzt nicht. Ne? Ich bin gerade so im Erfassen der Situation, dass ich dich momentan nicht brauche, aber ich nehme dich dann schon wieder mit rein. Ne? Wenn ich dann sage, oh, Herr, schenke mir eine Gelegenheit, die man besser bewältigen kann. Gott sagt, ich bin dabei. Und ich will es mit dir bewältigen. Also zu überlegen, wo besetze ich noch die Nummer 1 in meinem Entscheiden und Denken und wo überlasse ich es Gott und sage, okay Gott, das ist ein bisschen komisch, ein bisschen herausfordernd, aber wenn du sagst, dass es möglich ist, dann machen wir das. Es ist wie beim Fliegen. Flugangst, wenn man sich weigert, ins Flugzeug einzusteigen, ist schwierig. Wenn man mit Flugangst einsteigt und sagt, okay, es kann aber gut gehen, ich vertraue jetzt mal dem Piloten, dann freut man sich, wo man ankommt, im neuen Gebiet. Und das ist auch bezogen auf Glauben ganz wichtig. Folge mir nach, wie viel Abstand lassen wir und die Nummer 1, in wie vielen Bereichen unseres Lebens darf Gott tatsächlich schon auf Nummer 1 sein und in wie vielen Bereichen sind wir noch auf Nummer 1, weil wir schlau sind und das für uns vielleicht meinen, gut im Griff zu haben. Ich habe ein paar Fragen für ein Gruppengespräch. Letztes Mal wird es abfotografiert, deshalb habe ich es auch nur hier vorne. Erste, was bedeutet es, dass das Heil von den Juden kommt für unser Verständnis des Christentums heute? Zweitens, wie können wir als Christen die jüdischen Wurzeln unseres Glaubens schätzen und respektieren? Drittens, welche Barrieren überwinden wir heute in unserem Glaubensleben, ähnlich wie Jesus es tat? Also die Barrieren jetzt bezogen auch auf die Samariterin, dass er da so unkonventionell anders war. Und wie können wir andere zu einem tieferen Verständnis von Anbetung und Heil führen?